Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Ich kenne Menschen, wenn man die anruft, so irgendwo ab und zu alle paar Wochen und fragt, wie geht's, kriegt man zur Antwort, ich lebe noch. Ich sage, ist beruhigend, sonst könnte ich jetzt nicht mit dir telefonieren, oder? Sonst wäre das äußerst schwierig, ich müsste an der Nummer nehmen dann oder so. Ja, wie ist das? Was heißt das? Wir, Hauptsache, überleben. Wenn wir den heutigen Bibelabschnitt anschauen, aus Epheser 6, da könnte man erst einen Moment meinen, das ist so, beschreibt die Überlebensausrüstung eines Christen. Es gibt ja so Überlebenskits, ja, so das Schweizer Taschenmesser zum Überleben im Urwald. Da kann man notfalls ein Flugzeug mitbauen und dann abheben und wieder heimfliegen oder so. Überlebensausrüstung mit allem Möglichen. Da ist Angelschnur und Messer und Amboss und Schmiedehammer dabei. Alles in einem Taschenmesser. Wenn ich den Bibelabschnitt heute anschaue, dann merke ich, dass es Paulus wohl um mehr geht als um ein Überleben. Lesen wir euch mal den Abschnitt vor, Epheser 6, 10 bis 20. Und schließlich werdet stark durch eure Verbundenheit mit dem Herrn. Lasst euch stärken durch seine Kraft. Legt alle Waffen an, die Gott euch gibt. Dann könnt ihr dem Teufel und seiner Hinterlist widerstehen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Er richtet sich gegen die Mächte und Gewalten der Weltbeherrscher, die diese Finsternis regieren. Ja, er richtet sich gegen die bösen Geister, die im Reich der Lüfte herrschen. Deshalb sollt ihr zu allen Waffen greifen, die Gott euch gibt. Damit könnt ihr in den schlimmen Tagen Widerstand leisten. Und wenn ihr alles richtig zum Einsatz bringt, könnt ihr dem Angriff standhalten. Also haltet stand. Tragt die Wahrheit als Gürtel um eure Hüfte und zieht die Gerechtigkeit als Brustpanzer an. Und tragt an euren Füßen als Schuhe die Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden zu verkünden. Was auch immer kommen mag, ergreift als euren Schild den Glauben. Mit ihm könnt ihr alle brennenden Pfeile abwehren, die der Böse gegen euch abschießt. Nehmt als Helm eure Rettung in Empfang und lasst euch das Schwert geben, das der Heilige Geist euch schenkt, das Wort Gottes. Betet und bittet zu aller Zeit. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Seid dabei stets wachsam und hört nicht auf, auch für alle Heiligen zu beten. Betet auch für mich, dass Gott mir die richtigen Worte in den Mund legt, dann kann ich offen und unverhüllt das Geheimnis der guten Nachricht bekannt machen. Auch in Ketten bin ich ein Botschafter für Sie. Betet also dafür, dass ich die gute Nachricht offen und unverhüllt verkünden kann, so wie es mein Verkündigungsauftrag erfordert. Vielleicht sind wir jetzt ein bisschen erschrocken und denken, Moment, das klingt doch alles ein bisschen sehr martialisch, oder? Also mit Kampf, mit Schwert, mit Helm, mit Panzer. Oh, Mensch, wir waren doch irgendwo bis vor 2 Jahren noch irgendwo der Meinung, das brauchen wir alles nicht mehr. Aber Paulus, jetzt kommst du im Blick auf Christsein und Nachfolge, das ist doch so eine friedliche Sache. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir das mal ernst nehmen, was Paulus hier sagt und sagt, wir sind nicht einfach nur auf einer friedlichen Blumenwiese. Wir sind nicht berufen, um irgendwo gemütlich auf der Wiese Kaffee zu trinken, sondern Nachfolge ist, wie man so sagt, kein Ponyhof. Das ist herausfordernd, das ist anstrengend, da hat man mit Feindseligkeiten zu tun. Aber er setzt gleich daneben und sagt, aber pass auf, unser Kampf richtet sich niemals gegen Menschen. Wir bekämpfen keine Menschen. Das habe ich gelernt von Berichten, die, wenn es zum Beispiel um Christen geht, die in aller Welt in Ländern sind, wo sie irgendwo wegen ihres Glaubens verfolgt werden, dass die nicht irgendwo einen Hass entwickeln auf ihre Verfolger, sondern die sagen, dann lasst uns dafür beten, dass die zum Glauben kommen. Dann hört die Verfolgung auch auf, ja, wenn die Christen werden. Lasst uns beten für sie, dass sie gerettet werden. Und so könnte man unterscheiden, kann sagen, es gibt Menschen, die uns zu schaffen machen, weil sie Christus nicht mögen. Ja, lasst uns dafür beten, dass sich das ändert, dass sie Christus erkennen. Jetzt gibt es aber noch einen anderen Kampfplatz. Und der findet da statt, wo der Feind, der Durcheinanderbringer, Diabolos, Teufel, versucht, die Gemeinden daran zu hindern, ihrem Auftrag nachzukommen. Wenn Gemeinden bloß mit sich selbst beschäftigt sind, dann kann sich der Teufel auch beruhigt schlafen legen und sagen, halt mal Mittagsschlaf, die Christen sind nicht gefährlich. Deswegen gibt es verschiedene Kampfplätze. Auch wenn wir manchmal mit Leuten zu tun haben, wo wir denken, ach, warum muss der die Gemeinde so aufhalten auf dem Weg nach vorne, der Nachfolge Jesu. Und auch da, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen Mächte, gegen Gedanken, gegen Ideologien, gegen Haltungen. Woher kommt das? Also ich führe es darauf zurück, weil uns weitgehend in großen Teilen Europas das Vertrauen auf den lebendigen Gott abhanden gekommen ist. Auf den Gott, in dem wir eine Heimat haben, kommen jetzt Ersatzgötter. Und ein so ein Ersatzgott ist unsere Abstammung, ja? Dass wir irgendwo seit mindestens 17 Generationen an dem Ort leben müssen und so. Und das Volk, die Abstammung und die Rasse, die angebliche, dann irgendwo die Sicherheit geben soll, die uns verloren gegangen ist durch die Abkehr von Gott. Eine feindselige Ideologie, ein Feind, den es zu bekämpfen gilt, aber wie Paulus hier schreibt, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern die Menschen, die wollen wir gewinnen. Jesus will, dass wir gewinnen. Und so heißt es ja zum Beispiel, wenn wir Offenbarung lesen. Wir kennen diese Sendschreiben, diese sogenannten Sendschreiben, 7 Briefe an die Gemeinden in Kleinasien. Und jedes Mal oder fast immer hat Jesus Dinge, die er kritisiert. Und jedes Mal, aber garantiert jedes Mal, endet dieser Brief, dieses Schreiben an die Gemeinde mit "Wer überwindet?" Wer siegt, heißt das. Wer überwindet, dem will ich geben. Wer als Sieger aus dieser Herausforderung hervorgeht, wer überwindet, dem will ich geben. Jesus will, dass wir gewinnen. Und weil er will, dass wir gewinnen, schreibt Paulus hier, werdet stark durch eure Verbundenheit mit dem Herrn. Lasst euch stärken. Wir kämpfen, um zu gewinnen. Es gibt auch so Auseinandersetzungen, da geht es bloß ums Überleben. Wenn man so Berichte, manchmal Augenzeuge berichten und Verfilmungen so aus den letzten Tagen, aus dem letzten halben Jahr des Zweiten Weltkriegs betrachtet, ja, da fällt dann oft der Satz, da ging es bloß noch darum, irgendwie zu überleben. Und Hauptsache Überleben ist das Motto, wenn der Krieg verloren ist. Dann sage ich, Hauptsache Überleben. Nein, wir sind nicht in dieser Welt, um dann Hauptsache irgendwie zu überleben, sondern wir folgen dem Sieger nach. Dem Sieger, der Tod und Teufel und Sünde besiegt hat, der all die Mächte in seinem Triumphzug hinter sich hergeführt hat, der Sieger sein wird und als Sieger wiederkommen wird und alle Mächte, die sich gegen ihn stellen, einfach so durch sein Wort besiegen wird. Diesem Herrn folgen wir nach. Und wir haben es nicht nötig, uns einschüchtern zu lassen von denen, die sich ein paar Minuten als Sieger fühlen wollen. Wer überwindet, dem will ich geben, sagt Jesus. Und deswegen werdet stark und haltet stand. Und jetzt beschreibt Paulus einiges, wie Jesus uns ausrüstet. Diese Ausrüstung, die richtet sich natürlich nach der Ausrüstung, die damals so ein römischer Legionär hatte. Das sind so Knaben, die hat jeder als Gemeindeglied auf dem Weg in Gottesdienst unterwegs auf der Straße wahrscheinlich getroffen in dieser Ausrüstung. Und zwar interessanterweise beschreibt Paulus die Ausrüstung des Legionärs, wenn er irgendwo in der Stadt unterwegs war, nämlich, dass er das Schwert in der Hand oder bereit hat. Wenn die Legionäre in den Kampf gezogen sind, dann hatten sie einen Wurfspeer. Und den beschreibt er hier interessanterweise nicht, weil der kam so in der Stadt, wenn sie in Patrouille gingen, nicht vor. Jesus rüstet uns aus, Und jetzt zählt Paulus einiges auf. Und es ist ein sehr bekanntes Beispiel. Ich möchte das aber die einzelnen Ausrüstungsgegenstände ruhig nochmal erläutern. Er spricht davon und sagt als erstes die Wahrheit. Die Wahrheit ist in der Auseinandersetzung mit dem Feind und den feindlichen Vorstellungen und Kräften eine ganz wichtige Sache. Die Wahrheit im damaligen Gewand, die also wie so ein Gürtel das Gewand zusammenhält, wer denn auf den Gürtel verzichtet hätte, der wäre irgendwo auf das Gewand unten gedreht, nur hingeschlagen, schon bevor der Kampf beginnt. Ja? Der hätte schon auf der Nase gelegen, bevor irgendwo der erste Schlachtruf ertönt. Was heißt das, wenn Jesus sagt, dass die Wahrheit am Anfang steht? Schreibt Paulus. Wie ist das mit der Wahrheit? Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, Ehrlich glauben. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch kennt, Ulrich Eggers. Es ist schon erschreckend, was er so dort beschreibt und wo er sagt, wo er sich selber drin auch wiederfindet, wie schnell wir dabei sind, uns was vorzumachen. Ein Beispiel, ja, da ist irgendwo jemand in Verdacht, dass er irgendwo was immer wieder stiehlt, immer wieder mitgehen lässt. Es ist ziemlich offensichtlich, dass es diese Person ist, die das tut. Wir haben Beziehungen zu einer Gemeinde. Wir sprechen mit einem Leiter der Gemeinde. Und der sagt, wir wollen doch nicht irgendwo da jemand bloßstellen. Wir sagen einfach, wir haben uns das anders eingeteilt jetzt und sein Dienst wird nicht mehr gebraucht. Er braucht dann den Schlüssel nicht mehr. Wir sagen, hast du schon mal Matthäus 18 gelesen, dass Jesus da was anderes sagt? Siehst du deinen Bruder, deine Schwester sündigen? Sprich ihn drauf an. Nee, das kann man nicht machen, Und dann sprechen wir das an mit dem Betreffenden. Und dann, was kommt? Endlich ist es raus. Und es gibt sich ein Gespräch und die Hintergründe werden deutlich und die haben mit Beschaffungskriminalität zu tun. Und dann gibt es Gespräche, die dem anderen helfen, aus dieser Abhängigkeit rauszukommen und wie irgendwo rauskommt von der Sucht und wie dann plötzlich das Leben auch wieder anders wird. Und ich denke, was wäre denn gewesen, wenn wir irgendwo den einfachen Weg gewählt hätten und hätten der Lüge Raum gegeben und hätten gesagt, ja irgendwie, Paulus schreibt hier, gürtet euch mit der Wahrheit. Wenn das Miteinander in einer Gemeinde auf Unwahrheit gegründet ist, wenn wir einander was vormachen oder uns selbst was vormachen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn der Kampf schneller zu Ende ist, als wir gemerkt haben, dass er losgegangen ist. Oder nächstes, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist, dass wir wissen, wir können nicht von uns heraus, aus unserer eigenen Gerechtigkeit mit dem selbstgestrickten Jäckchen irgendwo in Krieg ziehen. Nicht die selbstgestrickte Gerechtigkeit wird uns retten, sondern der Brustpanzer der Gerechtigkeit, weil Christus für uns sein Leben gelassen hat. Wir können nur bestehen, weil uns die Gerechtigkeit durch Jesus zugesprochen wird. Und nur deswegen können wir bestehen. Und wenn ich mich darauf verlasse, dass er sein Leben für mich gelassen hat, deswegen kann ich bestehen und bin geschützt. Schuhe der Bereitschaft. Schuhe erinnern uns daran, dass Nachfolge etwas mit Bewegung zu tun hat. Und wenn Jesus uns führt, wenn er uns vorangeht, dann müssen wir in Bewegung bleiben, ihm hinterher. Das Nächste an Jesus dran ist, wenn wir in Bewegung sind, nämlich immer hinterher. Er ist der, der uns weiterführt. Nachfolge, die Bereitschaft, Jesus zu folgen. Wir meinen manchmal, wir müssten Jesus irgendwo hintragen und dabei ist er längst dort und wartet auf uns und sagt, kommst du endlich nach, dass ich dich hier gebrauchen kann? Der Glaube, der Langschild. Schild des Glaubens. Glaube, das bedeutet doch, ich verlasse mich auf das, was Gott mir gesagt hat. Ich verlasse mich auf das, was Jesus mir zusagt. Ich verlasse mich nicht auf meine Fähigkeiten, auf meine Entschiedenheit. Ich verlasse mich nicht auf meine entschlossenen und guten Wünsche. Ich verlasse mich auf das, was Jesus zugesagt hat. Nicht auf meine Wünsche, nicht auf meine Vorstellungen. Gott erfüllt nicht unsere Wünsche, sondern seine Verheißungen. Deswegen der Glaube als Schild. um damit die Brandpfeile auszulöschen, die auf uns abgeschossen werden. Auch da rechnet Paulus wieder ganz real damit, so wie er es selber in seinem Leben erfahren hat, dass Brandpfeile aus allen Richtungen geschossen werden. Brandpfeile von Lüge, von Verleumdung, von irgendwelchen Angriffen, was ihm da Böses nachgesagt wird, wo er versucht werden soll, durch den Glauben abwehren. Die Rettung, der Helm als Rettung. Eigentlich müsste man übersetzen die Rettungsgewissheit. Die Gewissheit, dass wir gerettet sind, als Kopfbedeckung gegen Zweifel. Die Gewissheit, es wird manchmal so gesagt, ja, man muss doch sich offen halten. Man muss doch sagen, wenn man jemand fragt, bist du gerettet, hast du ewiges Leben? Ja, ich denke eigentlich schon und es müsste ja statistisch gesehen, müsste ich in den Himmel kommen. Naja, das ist Quatsch. Lest mal 1. Johannes 5. Wir wissen, dass wir das ewige Leben haben, weil er es uns zugesagt hat. Und weil wir das wissen, wissen wir auch, dass er unser Gebet hört. Da geht es um Wissen. Glauben ist nicht das Gegenteil von Wissen, sondern die Grundlage, um Dinge wirklich zu wissen. Die Gewissheit als Helm, um uns vor irgendwelchen Querschlägern von Zweifeln und Anfechtungen zu schützen. Das Wort Gottes, Gottes Wort als Schwert. Jemand hat mal darauf hingewiesen, hat gesagt, das ist in der ganzen Ausrüstung das Einzige, was zum Angriff dient. Das Einzige ist das zweischneidige, zweiseitig geschliffene Schwert, das zum Angriff dient und das in der Lage ist, wie Hebräer 4 es beschreibt, Seelisches vom Geistlichen zu trennen, das irgendwo uns die Augen öffnet und das auch mal der Sache auf den Grund geht und nicht nur oberflächlich ist. Wer ein stumpfes Schwert hat, das weiß jeder, der schon mal ein Küchenmesser benutzt hat, ein stumpfes Messer ist größere Verletzungsgefahr als ein scharfes, weil man beim stumpfen Messer mit viel mehr Kraft arbeiten muss. Ja? Und stellt euch mal vor, ein Soldat, der zieht mit dem stumpfen Schwert los, der könnte genauso gut einen Holzknüppel nehmen. Das heißt, er muss umso fester draufhauen. Aber das Wort Gottes ist ein scharfes Schwert. Da muss man nicht mit Schlagworten draufhauen, da muss man nicht mit Schlagworten um sich hauen, sondern da kann man die Schärfe des Wortes Gottes gelten lassen. Und da kann man sich mit dem beschäftigen, was das Wort Gottes wirklich sagt und nicht, was wir gern hätten, dass es sagt. Das Wort Gottes, ja, es ist auch die Waffe, mit der man irgendwo üben muss, umzugehen. Also ich habe noch nicht gesehen, dass ein Soldat irgendwo übt, wie man mit dem Helm rumläuft. Den Helm setzt er auf, dann sitzt er. Aber wie man mit dem Schwert umgeht, das haben die irgendwo Stunden und Tage und Wochen lang geübt, wie man damit umgeht. Wie man sich damit wehrt und zur Wehr setzt. Und noch eines, für das Paulus interessanterweise hier kein Bild gebraucht. Er spricht vom Gebet. Betet für uns. Lasst nicht nach im Beten. Ich habe mal eine Auslegung gelesen, da hat jemand gesagt, ja, das Gebet könnte jetzt dieser Wurfspeer sein, ja, für diese Entfernung. Ja, da kann ich aus der Entfernung treffen. Ich meine, Paulus kannte ja auch Legionäre, die einen Speer oder so einen Wurfspeer hatten. Aber er gebraucht es hier trotzdem nicht. So ein Speer, wenn der einmal abgeworfen ist, der fliegt und fliegt und fliegt, ja. Aber vielleicht hilft es uns heute, vielleicht wirklich mal so ein gewagter Schritt in die Gegenwart. In heutigen Kriegen ist die Kommunikation das A und O. Der Soldat der Zukunft, der hat irgendwo Funk in seinem Helm integriert, der ist ständig mit dem Kommando verbunden, weil das wirklich Entscheidende ist, die Verbindung zum Kommando. Und was hat man in allen Auseinandersetzungen und Kriegen der Jahrhunderte, was hat man da alles erfinden müssen, um irgendwo die Kommunikation den Leuten zu sagen, zieht euch zurück oder greift jetzt an, ja, mit Hörnern und sonstigen und Signalen und Schüssen und was weiß ich alles. Und heute ist es tatsächlich, und was beschreibt das Gebet besser als dieses Bild? Ständig mit dem Oberkommando in Verbindung. Ständig mit dem Herrn im Gespräch, in allen Auseinandersetzungen. Nicht auf irgendwo die Anweisungen von vorgestern angewiesen zu sein, sondern zu wissen, ich darf jetzt dem Herrn sagen, was mache ich? Ich darf ihn jetzt fragen, wie soll ich mich verhalten? Ich darf jetzt mit einer Antwort rechnen, dass er mich aufmerksam macht auf Dinge. Also 7 Ausrüstungsgegenstände, die Paulus hier aufzählt, die uns helfen, nicht nur irgendwie zu überleben, sondern tatsächlich als Sieger aus dieser Auseinandersetzung hervorzugehen. Siegen, das ist mein letzter Punkt, Siegen ist Teamarbeit. Das hat das letzte Ausrüstungsstück schon gezeigt, das Gebet. Siegen ist Teamarbeit. Denn der Abschnitt beginnt: Schließlich werdet stark durch die Verbundenheit mit dem Herrn. Wir sind nicht allein in all den Auseinandersetzungen. Wir sind nicht auf uns gestellt. Wir sind nicht der einsame Kämpfer auf verlorenem Posten. Er ist dabei. Die Verbindung mit dem Herrn. Werdet stark durch die Verbundenheit mit dem Herrn. Und auch das andere beschreibt er ganz praktisch, wenn er nämlich unmittelbar daran anschließt und sagt, betet und bittet zu jeder Zeit, hört nicht auf, für alle zu beten, die Gott gehören. Und hört auch nicht auf, sagt er, für mich zu beten. Ich habe es genauso nötig. Und wenn wir manchmal lesen, wie Paulus das einfach macht, da hat er irgendwo, hat er ein Verhör, ja. Er wird eigentlich befragt und hat dann eine Verteidigungsmöglichkeit. Und wie er dann einfach in Apostelgeschichte 27 seine Verteidigungsrede benutzt und dann den Agrippa zum Glauben ruft und sagt, ich wünsche mir, du würdest zum Glauben kommen, Agrippa. Wie Paulus von der Verteidigung sich nicht einschnüren lässt, sondern zum Gegenangriff übergeht. Aber er sagt, das kann ich nur, weil da Leute sind, die für mich beten. Weil ihr am anderen Ende seid, weil ihr für mich einsteht. Betet auch für mich, dass ich die Gelegenheiten erkenne, wo Gott mich gebrauchen will und dass ich sie richtig nutze. Und das macht auch deutlich, dass Siegen Teamarbeit ist. Mehrfach fordert er gleich auf zum Beten. Mit Gott in Verbindung zu bleiben, mit ihm im Gespräch und auch miteinander verbunden zu sein, indem wir miteinander und füreinander beten. Wenn Jesus der Sieger ist, dann können wir siegen nur in der Verbindung mit ihm. Amen.